Excuse me. I don't feel good.
I'm not sure, but I think I might be an adult. I can tell by the way people look at me and don't look at me. Someone the other day told me I should act more like one, but I don't even know what it is. What's an adult?
I blame it on my parents. They caught it before I was even born.
When I break things now, I have to pay for them. I rarely get cake at parties anymore. When people give me sheets of paper, I'm not supposed to draw on them. I'm just supposed to put the letters of my name on a line.
Where's the fun in that?
People get funny when I say the obvious, like, you've got a big nose. All of a sudden, I'm supposed to know about the weather and have plans. I even checked on the internet and no one's working on a cure. I'm not sure I like it. Help me.
Komport Nummer 357, Beerschiebung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 357. Komport, dem zweiten von 2013, den ich am heutigen Freitag, dem 11. Januar 2013, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 11.
Genau. Und 40 Sekunden. Das Intro ist nebenbei aus Seefranks The Show vom 6.6.6. Damit habe ich mir das hier so hingeschrieben. Gekommen und der Titel, der erklärt sich in Teil 1 übrigens, was ihr hier am heutigen schon wieder empfindlich unwarmen, könnte es fast schon kalt nennen, Tag aufgenommenen Podcast zu hören bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Technik inklusive Mafia und Space und ein bisschen mehr. Und was ihr jetzt eigentlich genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, das ist dann Teil 3, die ich nenne, ist Technik-Ecke. Nur echt mit Fanboy-Nachrichten, die dann doch erstaunlich viel geworden sind. Nicht der CES, dafür taucht dann die Mafia mit auf, ein bisschen was an Space taucht auf und mehr. 0 Grad, partly sunniger. Nö. Chillige Greetings. Die 0 Grad winscheln wie 4, minus 4, Comfort Level wie minus 3. Der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 19 km/h aus dem Northwest. So, was haben wir? Nummer 18. Und ich brauche ja nicht verraten, dass ich vorhin schon mal hier rumgewuselt bin. Und weil ich das nicht verrate, hätte ich dann da mal die Fanboy-Ecke, beziehungsweise hier wieder die Ecke, wo ich das größte Problem hatte, Meldungen zu finden. Anfangs, aber ja, also die Fanboy-Ecke, die da mit einer 10.8-Statistik losging, mir dann am Montag endlich mal in die Finger fiel, weil macOS 10.8 laut einer Analyse von Net-Applikations bei 32% der User angekommen wäre und damit 10.7 macOS 10.7 überholt hätte und 10.6 ist allerdings auch immer noch ganz schön stark. So, ja, das fällt irgendwie in die Kategorie. Ja gut, es gibt immer noch Leute, die das nutzen wollen. Die alten Versionen, auch wenn es für die keine Updates mehr gibt. Laut Statistik wurde das neue Betriebssystem damit ähnlich schnell angenommen wie die letzten beiden Versionen. Die Vorvariante von Mountain Lion verschlechterte sich im Dezember dagegen von 30% auf 28%. Das bereits 2009 eingeführte Snow Leopard bleibt indes bei Stichtag 31. Dezember mit 29% hinter Mountain Lion und noch vor Lion. Naja, also ich meine, wer Lion hat, kann auch den Mountain Lion kriegen. Ohne sich da akut anstrengen zu müssen. Und kostenmäßig sind die Dinger ja aus der Kategorie Hui. Wobei jetzt irgendwie mir noch nicht bekannt wäre, was jetzt dieses Jahr kommen soll. Oh. Ich habe das ja irgendwie so verstanden, dass wir jetzt jährlich neue Versionen bekommen sollen. Comic-Betriebssystem. Für dieses Jahr ist noch nichts angekündigt. Aber hey. So, genau, das habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es dann die 40 Milliarden Uploads, weil Apple irgendwie verkündet hat, dass 40 Milliarden Apps downgeloadet wurden. Wobei mir da irgendwie die Unterscheidung zwischen, was ist denn jetzt nun eigentlich iPhone, was ist denn jetzt nun iPad, was ist denn jetzt nun eigentlich Mac Weil also zumindest iPhone und iPad könnte man ja vielleicht noch irgendwie zusammenwerfen. Aber iPhone, iPad und Mac haben miteinander ungefähr gar nichts zu tun, außer dass die Dinger auch Apps heißen. Ja, weil, vom iPad kann ich zwar iPhone und iPad-Apps laden, aber eine Mac-App werde ich da nicht hinkriegen. Und umgekehrt werde ich auf einem Mac mit einer iPhone-iPad-App nicht glücklich, wenn ich da nicht das entsprechende Gerät für habe. Ja, aber hey, also irgendwie was 40 Milliarden Downloads von bla. Ja, whatever. Dann gibt's völlig absurde Gerüchte. Reports from industry watchers continue to suggest that Apple is preparing to launch two new iPhone models this year. Also, irgendwer behauptet, es gäbe, solle dieses Jahr zwei neue iPhone-Modelle geben. Quelle ist, lasst mich überlegen, ob hier DigiTimes direkt wieder auftaucht. Ja, DigiTimes. DigiTimes hat dann mal wieder ein Gerücht an die Wand geschmissen und BGR ist sich nicht zu blöd, das Ding zu nehmen und als Wahrheit zu verkaufen. Was mir dann auch noch einfällt, ja, ach, wisst ihr, wenn ihr genauso vertrauenswürdig wie DigiTimes sein wollt. According to the report, Apple's new low-end iPhone will feature a brand new exterior design. Also sie faseln sich dann da auch einen zusammen von, Apple würde ein billiges iPhone komplett neu designen, aus billigeren Teilen, blablub. Ja, und dann haben sich irgendwie Leute hingesetzt und haben darauf dann wieder sich Gerüchte zusammengeschustert, was dann irgendwie so, ja Leute, guck doch mal auf die Quelle. DigiTimes. Ja, DigiTimes, da kann man eigentlich gleich hingehen und kann sagen, okay, weg damit. Ja, Container auf, DigiTimes Gerücht rein, Container zu, fertig. Muss man sich gar nicht weiter damit auseinandersetzen. Ich habe es auch nur deswegen hier drin, weil ich eben auch am Dienstag immer noch nicht das dumpfe Gefühl hatte, dass ich zu viele Anmeldungen hier hätte. Und ich will ja wenigstens so ein bisschen was Anmeldungen hier haben. So, dann hat er sich Wall Street Journal da auch drauf gesetzt und behauptet, ja, ein billigeres iPhone. Ja, Wall Street Journal, die haben das mit dem billigeren iPhone jetzt seit wie vielen Jahren immer wieder behauptet. Und völlig falsch gelegen für das jeweilige Jahr. Ja, also, ja. Wall Street Journal, auch die kann man nehmen und an die Wand klatschen. Also zumindest was das angeht. Sind die mit einer Trefferwahrscheinligkeit von 0% Past Performance nicht besonders vertrauenerweckend. Okay. Das macht man nicht alles. Na, plus die Gerüchterstatter. Eigentlich war denen diese Woche ja gar nicht so langweilig. Aber uneigentlich Apple-Gerüchte gab es halt keine von der CES. Und deswegen haben sie dann jeden Strohhalm mitgenommen. The Journal has an excellent record with the accuracy of its Apple rumors. Nein, haben sie nicht. Also Teverger hat dann da auch noch behauptet, ja, und die haben ja einen total exzellenten Record. Nein, nicht wenn es darum geht, billig iPhones vorherzusagen. Weil da haben sie schon mehr als eins vorhergesagt und gekommen sind weniger als eins. Oh, aber. So, dann am Mittwoch gab es dann wenigstens mal eine Meldung, die dann kein Gerücht war. Nämlich 12D50. macOS 10.8.3 Build 12D50 ist bei Entwicklern gelandet. Da ist mir dann auch noch eine Release-Note bei 925 für Mac begegnet, die aber auch nicht so unheimlich spannend aussah auf den nullten Blick. Die habe ich sie hier nicht reingeklebt und damit habe ich sie hier nicht bei. Also ja, blub. Also, was mir irgendwie noch nicht ganz klar ist, was ist denn da nun eigentlich in 10.8.3? Außer irgendwie ein paar Bugfixes an irgendwelchen Komponenten, wo mir die Bugs nicht aufgefallen sind bisher. Ne? Nicht viel. Es lohnt quasi gar nicht. Schwupp. So, dann gab es Hikuk. Das ist mir auch am Mittwoch hier in die Finger gefallen. Apple-Chef Tim Cook hat sich nämlich am Dienstag genau genommen schon in China mit dem chinesischen Industrieminister Miao Wei getroffen. Ich spreche es einfach mal deutsch aus, weil die richtige Aussprache kriege ich sowieso nicht hin. Um sich über die Entwicklung in der lokalen IT-Branche, den Mobilfunk-Telefonmarkt und Apples Geschäft in China auszutauschen, geht aus einer Mitteilung des Ministeriums hervor. Eine Apple-Unternehmenssprecherin wollte gegenüber der Finanznachrichtenagentur Bloomberg keine zusätzlichen Angaben zu Grund und Länge der Reise sowie weiteren Gesprächspartnern treffen. Also der interessanteste Teil ist, Tim Cook war in den letzten 12 Monaten vorher auch schon mal in China, ist jetzt also quasi das 2. Mal innerhalb von einem Jahr da. Und Motorflugzeug. Komm noch ein bisschen näher. Tim Cook ist jetzt quasi das 2. Mal innerhalb von einem Jahr in China und beredet sich da mit irgendwelchen Offiziellen über irgendwelche offiziellen Dinge. So, ne? China ist ein großer Markt, ja. China ist ein Gebiet, wo man auch eine Menge Zeug produzieren lassen kann, ohne dass man da jede Menge Geld für auf den Tisch legen müsste. Dafür, dass es so empfindlich kalt ist, ist immer noch nicht viel Gezwitscher. Geplätscher. Ah ja. Genau, im März 2012 war er da nämlich auch schon mal. Ja, und im Kern so richtig rausfinden lässt sich nicht, was er da jetzt nun eigentlich genau wollte, mit wem er was, wie und wo und warum besprochen hat. Aber die Vermutung, dass es irgendwelche für Apple interessanten Dinge geht, die China auch nicht ganz uninteressant findet, liegen einigermaßen nah. So, was auch immer das jetzt irgendwie konkret heißen mag. Also ich könnte mir vorstellen, dass Apple ein akutes Interesse daran hat, die iPhones bei ungefähr jedem Provider unterzubringen, der sie haben wollen kann. Was also in Deutschland jeder außer E-Minus ist. Die wollen es ja offiziell nicht, deswegen machen sie jetzt große Werbung mit. Ja, bei ihnen gibt es das iPhone 5 auch. Ich mir das angucke und sage, war da nicht was? Hat da nicht euer Chef verkündet? Das braucht man ja eh nicht. Ist ja eh demnächst wieder weg. Das iPhone, das wird sich nicht durchsetzen. Mhm. Ja, dumm. So, dann zu den Pixel-Geschichten. Das Low-Cost-iPhone, was nämlich auch noch ein Larger Display bekommen würde, genau. Das war so irgendwie die total absurde Geschichte. So, ja, das iPhone wird billiger, aber es wird noch größeres Display. Nein. Oder drücken wir es mal einfach aus, nö. Da hatte Gruber sich dann nämlich was zusammengedacht. Everyone's favorite rumor regularly time. Some sources claim that they have seen the sample of the low-cost iPhone, which will come with a larger display, meeting the prevailing trend for the adoption of 5-inch displays for high-end models. They added that the low-priced iPhone will also have a brand new exterior design. So, und da weißt, also irgendwie ein viel größeres, weil die High-End-Telefone, die werden ja jetzt gerade auf dem Weg zum 10-Zoll-Gerät, was man sich ans Gehör hält. Und da weist er einfach mal darauf hin, also jede Geschichte, die irgendwie von einer größeren oder von einem anderen Displaymaß als bisher, die, lässt mich lügen, 2? Na, dann sind wir mal großzügig, 3, wenn wir das iPad mit dazu nehmen, 4, wenn wir das Mini noch mit dazu nehmen, aber mehr Display-Ausmaß haben wir im Moment nicht. Wenn man also jede Geschichte, die da irgendwas über Display-Ausmaße erzählt und bei der keine Pixelanzahlen irgendwo rumstehen, fällt dann einfach mal in die Kategorie Gerücht. Weil die eigentlich spannende Frage für Entwickler ist: Ist die Pixelanzahl unterschiedlich oder gleich zu irgendwas, was es jetzt schon gibt? Bei einem billigen iPhone würde ich erwarten, dass da kein retiniertes Display drin wäre. Andererseits fallen aus Apples Produktionsreihen im Moment nur noch für die Mini-iPads nicht retinierte Displays raus und für die iPad 2, ja, okay. So, und ansonsten fallen da nämlich nur noch retinierte Displays raus. Und wer da irgendwie sich zusammenreimt, das Ding, das würde aber ein viel größeres Display haben oder gar keine Aussagen dazu macht, wie das denn jetzt sich nun eigentlich zu Pixelanzahlen verhält. Wenn man irgendwie die vierte Displaygröße auf einem iPhone hätte. Die ersten 3 Generationen, bis 3GS, dann gab es die Retinierten, die einfach doppelt so viele Pixel hatten. Dann gibt es jetzt das iPhone 5. Und wer da jetzt behauptet, dass da noch irgendwie noch eine weitere Displaygröße mit dazu käme, hat einfach das Problem, gucken wir uns mal an, wie viele Apps sind denn bis jetzt schon fürs iPhone 5 angepasst, wo das ja also zumindest anfangs nicht so kompliziert war, da wirft man einfach die eine Datei damit rein und schon ist fertig. Wenn man nicht gerade irgendwie am Layout zu Fuß was rumgemalt hat, kann sich ja um das Layout das Betriebssystem auch selber kümmern. Das muss einfach nur mitgeteilt bekommen, ja, man ist sich bewusst, dass es da diese größeren Displays gibt und fertig. Da weist Gruber darauf hin, dass wer da behauptet, dass ein größeres Display käme oder keine Pixelanzahl Aussage macht, schlicht mit der Aussage sich auch gleich wieder verkrümeln kann. Und zum Thema Wall Street Journal. Meint er, naja, ist schon möglich, dass sie dass Apple Plastik statt Glas nehmen könnte. Andererseits hat das iPhone 5 ja eine Aluminium-Rückseite. Aluminium housing. Many other parts would remain the same or be recycled from older iPhone models. Aber wenn man sich einfach mal wieder die Past Performance anguckt, also Apple hatte bisher billigere iPhones dadurch gemacht, dass sie einfach die Vorjahresmodelle genommen haben. Ja, also im ersten Fall haben sie das 3GS erst billiger gemacht und dann Mietvertrag für Umme. Und da ist jetzt das iPhone 4 an der Stelle und das 4S ist jetzt halt billiger und das 5 ist halt das amtierende Hauptmodell. So, da gibt es aber jetzt überhaupt keine Lücke, in die man noch irgendwie ein Preismodell reinschubsen könnte. Na, weil unterkommen mit dem Vertrag für Umme macht für Apple keinen Sinn. Na, auf den Vertrag auch noch komplett zu verzichten, was soll das dann werden? Gehst in den Store und sagst, ich hätte gern irgendein kostenloses Gerät, zack, kriegst da irgendwie so ein Brick in die Hand und gehst wieder raus. Und wo ist da der Gewinn für Apple? No? Also, ja, und da können wir einfach mal intensiv drüber meditieren und feststellen, naja, da gibt es irgendwie jetzt kein Geschäftsmodell, was sich einmal gut aufdrängt. Und von daher, ja. So, dann gab's Mittwochabend rausgekommen ein EFI-Update für die 2012er MacBook Airs. The firmware update fixes an issue with colors on external HDMI displays, a problem with Windows that can stop the computer from booting properly, and an issue with Thunderbolt devices causing the computer to freeze. Also da gibt's irgendwie ein EFI-Update für die MacBook Airs aus dem letzten Jahr. Mit 512 GB SSD. Ja, ich habe es jetzt auch schon angezeigt bekommen, aber installiert wird es erst nachher, wie ich mit dem Podcast fertig bin, weil da jetzt irgendwie nichts drin ist, was akut danach schreit, dass ich es sofort haben will. Und es kann im Zweifelsfall lang genug warten, bis ich mit dem Podcast fertig bin und dann kümmert es mich nämlich nicht mehr. Weil dann ist sowieso der Post-Pod-Reboot drin und da darf er dann auch irgendwelche Updates installieren. Aber ja. Ups. So, gestern gab es dann auch noch die App-Shots-Meldung, dass nämlich seit 9. Januar App-Screenshots in iTunes Connect gesperrt sind. Also da kann man nicht dran rumändern, sobald die App freigegeben wurde. Weil der Witz ist, dass es bisher irgendwie Leute gab, die haben eine App an der Freigabe vorbeigebracht und haben dann die Screenshots ausgetauscht, sodass es also aussah, als würden die App andere Dinge tun, als was die Reviewer gesehen haben, dass sie tun würde. Und das waren wohl genügend Fälle, dass Apple gesagt hat, okay, jetzt gibt's halt Screenshot-Änderungen nur, wenn man neue Binaries in den Store schiebt und die dann halt approved werden. Und sobald sie approved sind, fasst man die Screenshots, kann man die Screenshots nicht mehr anfassen, Punkt. So. Scheint wohl ein genügend großes Problem gewesen zu sein, dass sich der Aufwand da lohnen könnte für. So, und zu dem Cheap gab es dann auch noch von Gruber eine Aussage, die ich hier gestern gefunden habe. Nämlich dieses Jahr, also Apple sollte mal irgendwie billiges iPhone-Ding machen. Das erinnert ihn irgendwie an, Apple sollte mal billige Netbooks machen. Ja, weil das war ja auch noch eine Forderung. So, und nö, Apple hat zu keinem Zeitpunkt einen billigen Rechner rausgebracht, hat aber jetzt einen, kann man ab 329 US-Geld bekommen, Rechner, nennt sich iPad. Na, oder anders ausgedrückt, ja, sie sind in den Markt reingegangen, sie haben da eine Position auch versorgt, aber nicht so, wie die anderen Leute sich das vorgestellt haben, so Marke Netbook. Irgendwie da ein aus billigen Komponenten mit Plastikhülle zusammengelötetes Ding, was man nur einmal scharf angucken muss und danach macht's Ploink, wo ein möglichst billiges Linux draufläuft, weil schon eine Windows-Lizenz ja mehr kostet, als das Gerät selber wert ist. Apple hat den Markt mit Geräten versorgt, aber nicht ganz so, wie sich die, aber wir brauchen ein Netbook, sonst funktioniert das ja alles nicht, das vorgestellt hatten. Da erwartet er, dass die Herangehensweise bei iPhones auch ähnlich aussehen könnte. So, jetzt habe ich doch eine Viertelstunde geschafft. Dann gab es Türk Untrust, weil der türkische Zertifikatsherausgeber Türk Trust hat einen fatalen Fehler begangen. Er hat nämlich zwei SSL-Zertifikate ausgestellt, mit denen sich dann nämlich auch wieder Zertifikate ausstellen lassen durften. Und völlig überraschend wurde das dann auch tatsächlich genutzt, für irgendwelche Google-Seiten Zertifikate auszustellen. Das wiederum ist Google aufgefallen, weil der Chrome-Browser ja ganz tief in den Innereien weiß, wie Google-Zertifikate aussehen. Und wenn er auf einer Google-Seite ein Zertifikat antrifft, was nicht das richtige Zertifikat ist, was er halt kennt, dann sagt er hier, irgendwas ist nicht in Ordnung und telefoniert das offensichtlich auch noch irgendwo bei Google nach Hause. So, also irgendwie fällt es dann auch Google mal irgendwann auf. So, huch, hier ist was, das sollte ja gar nicht sein. Wie kommt denn das? Ja, und da stellt sich raus, also ja, da hat ein türkischer Zertifikatsvergeber in der Zertifikatsstelle da mal wieder Scheiße gebaut. Ein bedauerlicher Einzelfall, das war doch nie so vorgesehen. Ja, huch, ihr seid auch nicht mehr vertrauenswürdig. So, dann gibt es Werbe- oder gab es Werbefree, weil nämlich der französische Internet-Service-Provider Free.fr Nutzern seiner Freebox genannten Router-Modem-Kombination mittels Firmware-Update die Möglichkeit anbot, Werbung schon im Router und nicht erst im Browser zu blockieren, haben nämlich Ars Techniker und französische Medien berichtet. Und Hintergrund davon war, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, die wollten irgendwie Geld von Google. Hat Google gesagt, haha, nö. Dann hat der ISP gesagt, okay, dann kommt eure Werbung nicht mehr auf die Kunden. Klatsch. So, wobei ich da jetzt nicht weiß, inwiefern die Kunden da auswählen konnten, ob sie das wollten oder nicht. Aber so erstmal war das irgendwie ein hier da Google Klatsch. So, hat aber nicht unheimlich lange gehalten. Hier die Meldung stand nämlich noch von Freitag. Montag gab es dann die Meldung, dass die nämlich doch nicht wie geplant einen Werbeblocker in den Routern installieren würden. Am Montag rückte das Unternehmen von seinen Plänen ab, die vergangene Woche für großes Aufsehen gesorgt hatten. Der Netzzugangsanbieter hat auf seinen Freebox genannten Routern per Software-Update Werbeblocker installiert, die als Voreinstellung aktiviert waren. Die Funktion wurde anfänglich nur mit einem erläuternden Satz im Entwicklerblog für den Router dokumentiert. Nachdem die Änderung bekannt wurde, entbrannte in Frankreich eine heftige Debatte über diese Maßnahme. Man kann irgendwie sich die Frage stellen, also wenn sich mir ein Gerät freundlicherweise anbieten würde, Werbung, die mich nicht interessiert, zu entsorgen, hätte ich da nicht akut was gegen. Die eigentlich spannende Frage ist, gibt es Werbung, die mich akut interessiert? So spontan fällt mir jetzt gerade keine ein, von daher im Moment nicht. Oder habe ich jetzt schon länger keine mehr gesehen, aber ja. Na, also die Debatte, die da halt auch wieder aufkam, war, wie sieht denn das aus mit Netzneutralität? So, wenn das Netz eigentlich nur Dumppipe ist, einfach nur ein Kabel, dann hat das sich um Inhalte überhaupt nicht zu kümmern, auch nicht um Werbung. So, wenn das Netz mehr ist als eine dumme Leitung, dann darf es halt auch mehr. So, dann die Geschichte, wo ich mich die ganze Woche über am meisten drüber geärgert habe, vor allen Dingen Montag war da schlimm, beziehungsweise Dienstag früh, nämlich CES, Consumer Electronics Show in Las Vegas ist es, glaube ich. Ist ja einmal im Jahr, Anfang des Jahres immer. Und was da halt alles vorgestellt wird, also es liest sich so auf den nullten Blick erstmal ganz großartig, aber da ist so viel Ankündigungsblub drin, der sich dann nie irgendwo in einem realistischen Produkt wiederfindet. Beziehungsweise es gibt ja Produkte, aber die kommen dann vielleicht auch nicht nach Deutschland, wie das Nike Fuel Band zum Beispiel, würde ich gerne mal sehen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gesehen. Und solange ich es nicht sehe, bin ich nicht bereit, es kaufen zu wollen. So ist ja kein Apple-Produkt. Naja, also gibt es jetzt irgendwie von Fitbit da die Ankündigung, sie machen auch ein Armband. Ja, ich hätte ja damals, also vorletztes Jahr im Dezember, hätte ich ja glatt einen Jawbone abhaben wollen. Ja, so, das war dann, kurz danach kam dann raus, so, ja, da gibt es Probleme mit den Geräten. Die fallen quasi auseinander, sobald man sie 5 Minuten hatte. Ups. So, und dann kam auch meine Augen OP und dann wollte ich es doch nicht mehr haben. Also von daher, der Vaporware-Anteil, da ist arg hoch in den vergangenen Jahren gewesen. Da gibt es also immer wieder dann irgendwie die Berichte, da zwar sehr ausführlich sind, was da alles vorgestellt wird, aber so viele Sachen, bei denen kein genauer Verfügbarkeitszeitpunkt und oder Preis benannt wird, dass man sagen kann, ja Mensch, also da kann man eigentlich auch gleich Microsoft nehmen für irgendwelche Gerüchte. Kriegt man ungefähr das Gleiche raus. Ja, die kündigen ja auch ganz früh an, dass sie irgendwie große Dinge tun würden. Und am Ende kommt davon dann irgendwie die Hälfte, wenn es mal hochkommt. Also von daher, ja, so. Also deswegen hatte ich hier so das große Problem. Ja, es gab Meldungen. Es gab Unmengen an Meldungen. Wenn ich davon irgendwie alles berichtet hätte, was irgendwie auch nur ansatzweise hätte interessant aussehen können, hätte ich ja viel zu erzählen gehabt. Aber nö, mir ist der Vaporware-Anteil zu hoch. So, dann gab es die Irrleugnung aus der Mafia-Ecke. hier nämlich am Dienstag ist das, glaube ich, gewesen, in der Diskussion über die Lizenzgebühren für Verlinkungen auf Online erschienen in einem Zeitungsartikel, hat nämlich die Verwertungsgesellschaft Neffs Papa Licensing Irland, NLI, Stellung bezogen. In einer kurzen Mitteilung auf ihrer Homepage will sie klarstellen, dass sie keine Lizenz für die private Nutzung von Zeitungsinhalten verlangt. Sie wollen also nur bei kommerziellen Links bezahlt werden. Und was ist kommerziell? Alles, was mehr als zwei Leute sich angucken können, damit alles? Oder wie? Auch verlange sie von Unternehmen keine Gebühren für Links auf solche Inhalte. Lediglich für andere Reproduktionen wie PDF-Dateien von Zeitungsartikeln oder Ausschnitten werde eine Lizenz fällig. Also denen ist auch aufgefallen, dass mit den Pressemeldungen, dass sie für Links bereits Geld haben wollen, sich eine größere Luftbewegung aus Exkrement auf ihrem Weg befand. Die NLI, die für den Zeitungsverlegerverband National Newspapers of Ireland, der NRI, auftritt, hatte unter anderem der britischen Hilfsorganisation Women's Aid Lizenzgebühren für Online-Verweise auf Artikel aus angeschlossenen Presseorganen gefordert. Hieß es vorige Woche, NLI habe 300 Euro für bis zu 5 Links gefordert. 11 bis 15 Verweise sollten mit 700 Euro kosten. Bis zu 50 mit 1350. Und hoch stellt sich also raus, ihnen ist aufgefallen worden, so ja, der Sturm aus Scheiße, der da gerade auf sie zufliegt, ist nicht so angenehm. Vielleicht sollten sie mal leugnen, dass sie das wollen. Ja, vielleicht sollten sie mal aufhören, das zu wollen. So, dann gab es wieder akute Ausbrüche von Kavalität in unserem Kavalitätsjournalismus, den man ohne den qualitativ hochwertigen Qualitätsjournalismus, den man ja nur mit mit Lügenschutzgeld versorgen kann, hätten wir den ja gar nicht mitbekommen, als wir dann nämlich hitten, ne, Meldungen, die ich nicht mitnehme. Erst haben die Medien sich nämlich darüber selbst ergossen, dass irgendwie die Thunderfarts sich getrennt haben. Dann ist ihnen aufgegangen, dass bei den Wolves da auch gerade irgendwie eine Trennung stattfindet oder stattgefunden hat, worüber man sich ja natürlich ganz ausführlich ergießen muss. Dann sind sie ziemlich geschlossen in die Adobe CS2-Falle gelatscht. Da war nämlich so eine Geschichte so von wegen, so, ja, angeblich würde Adobe kostenlos die nicht mehr ganz so taufrische Software CS2 rausrücken. Der Witz daran war allerdings, wenn man sich dann mal die Mühe macht, zum Beispiel bei Adobe nachzufragen oder die danach relativ bald irgendwo im Internet aufploppen, denn übrigens, ihr habt da alle falsch gelegen, Meldungen zu beachten, dann darf einem auffallen, naja, also genau genommen hat Adobe nur irgendwelche DRM-Server abgeknipst und für Leute, die sowieso schon die Lizenz hatten und die sich bei Adobe mit irgendeiner ID angemeldet hatten, die konnten sich dann runterladen eine Version, die nicht auf die nicht mehr existierenden DRM-Server zugreifen wollte. Da gab es gar nichts kostenlos, sondern da gab es quasi nur die Software, die man sowieso schon gekauft hatte. So, dann gab es auch wieder akute Fälle von Schwann hat über YouTube-Videos geschrieben, was dann bei mir die Frage aufwarf, ob denn der Verlag, der Spiegel-Verlag, denn auch für die Leistungen anderer Menschen, die diese Videos im Schweiße ihres journalistischen Angesichts erzeugt haben, bezahlt hat. Hinterwetten das nicht. Na, oder anders ausgedrückt, ja. Qualitätsjournalismus. So, dann gibt es gescheiter MA. Weil die GEMA nämlich offiziell jetzt einmal erklärt hat, okay, die Schlichtung, die Verhandlungen mit YouTube, die werden gescheitert und sie haben jetzt die Schlichtung beantragt. Die GEMA erklärte die jahrelangen Verhandlungen über eine Mindestvergütung urheberrechtlich geschützter Musik, Videos, für gescheitert. Das deutsche Patentamt in München solle das Vergütungsmodell der GEMA nun prüfen. Die Verwertungsgesellschaft verlangt knapp 0,4 Cent für das Anschauen eines geschützten Titels, wobei YouTube darauf verweist, dass sie gar nicht 0,4 Cent pro Video einnehmen und damit das für die ein totales Miesegeschäft wäre. Und außerdem möchte die GEMA nicht, dass behauptet wird, dass die GEMA da keine Rechte für eingeräumt hätte, weil sie hätte ja Rechte eingeräumt. Sie wollte dafür nur Trilliarden an Geld haben. Ja, das ist ja gerade der singende und springende Punkt. YouTube ist nicht bereit, euch mit Trilliarden an Geld zu versorgen, die sie nicht irgendwo rumliegen haben. Aber, ja. Na, oder anders ausgedrückt. Hoch. YouTube möchte nicht bezahlen und die GEMA möchte nicht, dass YouTube sagt, dass die GEMA schuld daran ist, dass man die Videos nicht angucken kann in Deutschland. Der größte Brüller ist hier das Gangnam-Style-Video, was irgendwie 1 Milliarde Menschen weltweit gesehen haben, aber aus Deutschland, also über offizielle Kanäle keiner. Weil wo kämen wir denn auch hin, wenn wir das Video angucken dürften? Parbö. Ne? So, dann gibt's eine Space-Meldung, weil nämlich langes Reisen macht träge. Langes Reisen im All erst recht, schreiben die Radio-Wissensnachrichten. Auf diesen Nenner lässt sich das Ergebnis einer Studie der Universität Pennsylvania an Astronauten bringen. Also genau genommen Mars 500, die haben da mal die diversen Forschungsprojekte, die dann nämlich noch nebenbei stattgefunden haben, mal angefangen auszuwerten. Und mittels Armbandsensoren und wöchentlichen Verhaltenstests erfassten sie, über welchen Zeitraum die Männer während ihrer 520 Tage dauernden Mission bestimmte Leistungen abrufen konnten. Das Ergebnis: im Verlauf der Reise bewegten sich die Astronauten zunehmend weniger und verbrachten immer mehr Zeit im Schlafen. Die Wissenschaftler schlussfolgern, verantwortlich dafür sei ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus. Dieser wiederum werde besonders durch Monotonie an Bord und Dunkelheit gefördert. Oder anders ausgedrückt, da gibt's noch Schwierigkeiten, die in einer Langzeit-Weltall-Mission drohen, die man bisher noch gar nicht auf dem Radar hatte, dass es sie geben könnte. Genauso wie jetzt irgendwo eine Forschung gesagt hat, so ja, also im All sich aufhalten kann Alzheimer beschleunigen oder losdrehen, also nicht verursachen. Na, also auch damit hatte vorher irgendwie keiner gerechnet, von daher, interesting. Und so, dann gab es einen gigantischen Squid, ein Riesenkalmar, der da nämlich videofilmt wurde. Und das soll dann auch irgendwann demnächst im Fernsehen irgendwo zu sehen sein. Und zwar ist er auch wieder nicht bei uns. Aber ja, also es ist jetzt tatsächlich irgendwie auch mal Videoaufnahmen von einem Riesenkalmar aufgetaucht. Da diese Tintenfischringe. Nur lebend und groß. Richtig groß. Vorher war irgendwie, also was ich irgendwie auf dem Zettel hatte, war, dass da vorher immer nur Teile von gesichtet worden sind, die dann irgendwo angespült wurden, wo man dann draus ahnen konnte. Also wenn das hier Teil von was Größerem ist, dann ups. Aber ja. So, dann gibt's Windows Phone Zahlen, die dann nämlich aus Facebook rausgesickert sind. Using our old standing Facebook monthly active users, we can also easily confirm that many more new Windows Phone users joined the club in the last quarter of 2012, and in December 2012, 6 times more new FBMAU Reddit than in Q4 2012. Oder anders ausgedrückt, ja, Windows Phone würde sich tatsächlich irgendwie verbreiten, sagt jetzt irgendwer, der sich die Facebook Monthly Active User Zahlen anguckt. Im Zweifelsfall via Plattform. Aber ja, warten wir mal ab, ob Microsoft sich mit irgendwas brüsten kann. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage vermutlich nicht. Aber warten wir es ab. So, dann gibt es Neuigkeiten von meinem Lieblings-Protonenbeschleuniger. Protonen und demnächst dann auch wieder Bleionen. Nämlich der LHC ist wieder da. Die hatte ich ja auf dem Zettel, dass sie irgendwann in den nächsten Tagen aus ihrem Pseudo-Technical-Stop zurückkommen würden. Und ja, das haben sie dann auch tatsächlich gemacht. Seit Anfang der Woche konnte man bei den Kühlungswerten sich, wenn man die Graphen sich anguckte, sehen, das wird da gerade wieder kalt. Das sind die kurze Pause über, wie war das, 15. Dezember, habe ich irgendwie im Gehör gegangen? Nee, 17. Dezember, genau. In den bummelig 2 Wochen, 3 Wochen, die sie aus waren, haben sie die Kühlung nämlich nicht so wie sonst für Technical Stops mal großzügiger abgeschaltet, sondern sie sind bei, also die richtig harte Kühlung haben sie ausgemacht. Die, wo sie die echte Supraleitfähigkeit in den entscheidenden Teilen mit aufrechterhalten haben, aber die Kernkühlung angelassen, sodass sie nie deutlich über 4 Kelvin rübergerutscht sind. Also man hat davon abgesehen, dass es jetzt irgendwo Wissenschaftler gibt, die es geschafft haben, negativ Kelvin-Temperaturen zu pseudo-bauen. Was allerdings, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, mehr so ein, naja, also rechnerisch wäre das jetzt negativ Kelvin. Das könnte auch plus unendlich sein. Freut mich nicht. Also jedenfalls, der LHC ist seit gestern wieder Kryo okay. Jetzt haben sie auch irgendwie vorhin schon die ersten Injections gemacht. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, ob da auch was angekommen ist im Ring. Ich habe nur irgendwie auf dem Zettel, dass sie ja Physik dann irgendwie relativ ASAP hinkriegen wollen. Und dann, da irgendwie PPB steht da immer noch auf dem Zettel. Wobei mir jetzt auch noch eine Commissioning-Seite für Ionenphysik in die Finger gefallen ist. Bei der ich noch die dumme Hoffnung habe, dass da auch noch ein paar Updates reinkommen. Aber ja. Also Physik könnte eventuell möglicherweise vielleicht schon am Montag losgehen. Dann könnten sie sogar bis Mitte Februar mit ihrem Physikprogramm für das Jahr durch sein. Aber mehr ist da ja nicht. So, und dann gibt's noch eine, naja, es ist nicht wirklich eine Meldung, sondern mehr so ein, ich habe ja jetzt schon ein bisschen über eine Woche das Mini und habe es ja jetzt auch überall durch die Gegend getragen. Und letzte Woche hatte ich ja noch auf dem Zettel so, ja, hier da mal die diversen Locations auschecken. Und da habe ich unheimlich viel 3G-Empfang. Also beim UKI habe ich jede Menge 3G. Auf Arbeit habe ich ganz viel 3G. Also zumindest habe ich mich einmal kurz ins Büro begeben, festgestellt, das hat aber unheimlich viel empfangen. Dann bin ich wieder gegangen, weil ich arbeite ja jetzt noch nicht wieder. Ich habe ja noch Urlaub. Hier Heilsberg ist nicht so unheimlich viel, aber mit 2 Balken auf dem Gang ist es auch nicht ganz schlecht. Da weiß ich nicht, ob das stabil ist oder ob das dann doch eher am Ende doch nicht halten würde. Aber ja, also die Locations, die mich interessieren, die haben relativ guten Empfang. Also da scheine ich bei Vodafone tatsächlich an der richtigen Adresse gelandet zu sein. Und Tethering hatte ich das letzte Woche schon erzählt. Tethering hatte ich einmal kurz ausprobiert. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und ja, das ist offiziell. Das ist nicht irgendwie versehentlich da reingerutscht, weil da habe ich nämlich auch nochmal nachgegoogelt. So ja, da gab es irgendwie relativ kurz, nachdem die 4. Generation iPad auf den Markt kam, wo es ja auch schon drin war, gibt es die Meldung so, ja, jetzt gibt es ein neues Carrier Profile, damit ist Tethering dann auch an. Okay. Und ist außerdem extrem handlich, das Gerät. Also so ein Mini-iPad, das ist halt Mini. Das kann man auch mal im Stehen in der Hand halten, ohne dass man sich da irgendwie abstützen muss für. Oder ohne, dass man die Befürchtung haben muss, dass es gleich irgendwie einem aus der Hand gleitet, so schwer ist es. Weil die großen iPads, ich hatte ja nie irgendwie als schwer in Erinnerung. Die haben sich nie schwer angefühlt, aber am Ende sind sie dann doch eine Spur zu schwer für irgendwie im Stehen lesen. So, dann habe ich am, lasst mich lügen, Dienstag? Kommt das hin? Dienstag hier da hinten, da in der Haschbar, mich einfach mal für Online-Konto-Dingsbums angemeldet. Weil war jetzt noch irgendwie so eine kreative Idee, also irgendwie einen Kontostand immer nur dann rausfinden, wenn ich entweder an einen Geldautomaten gehe oder mir einen Kontoauszug aus einem Kontoauszugsdrucker raushole, ist ja ganz nett. Aber ich will zum Beispiel wissen, wann die Vodafone denn endlich mal das erste Mal versuchen, Geld zu holen und dann auch schaffen. Nicht, dass da noch irgendwas dazwischen kommt. So, plus die Vodafone haben es dann gestern, also eine Woche, nachdem ich mir das Gerät zugelegt habe, inklusive Anmeldung bei denen, geschafft, mir dann 2 Mails zukommen zu lassen, so von wegen, ja, hier, da, übrigens, willkommen, Sie haben den Vertrag. Ja, ach, schön, dass euch das auch mal auffällt. Wieso, was braucht ihr jetzt eigentlich eine Woche dran? Da irgendwie die Sachen euch noch in Papier zukommen lassen? Hm, wie auch immer. So, habe ich jetzt nur festgestellt, iOutBank, was ich mir da auf dem iPad zugelegt habe, nur weil ich mache es ja nicht auf einem iPhone, wo dann die SMS nämlich auch noch ankommen von der TAN. iOutBank, da kommt dann am Sonntag offiziell irgendwie da eine neue Version, eine ganz neue Version, OutBank 2. So, oder anders ausgedrückt, da steht mir noch bevor, dass da eventuell sich nochmal was irgendwie so weit ändern könnte, dass es dann wehtun könnte. Von daher, ja. So. Und dann überziehe ich hier mal nicht, weil ich nämlich weiß, was hier gleich noch kommt. Ah, einen gibt's noch. Den hatte ich letzte Woche am Donnerstag bei den Aufnahmen, die ich am Ende nicht verwendet habe, die da nämlich viel zu nass waren. Weil ich ja am Freitag der Regen kommen konnte. Mhm. Ja, deswegen war es am Donnerstag nass. Hatte ich dann noch eine Geschichte mit dabei, nämlich kreative Methoden, mir Feedback zukommen zu lassen. Ich habe ja immer gemutmaßt, um mich irgendwie mit Geld zu bewerfen, müsste man auf die kreative Idee kommen, irgendwo meine Kontonummer in Erfahrung zu bringen. Ist jetzt kein gigantisch großes Geheimnis. Wenn man mich freundlich fragt, drücke ich die sogar mal raus. Aber dann hat jemand, mit dem ich nicht weiß, ob er namentlich genannt werden will, vor allem weiß ich nicht, ob er Mars oder Mond oder wie auch immer mit Vornamen genannt werden will. Wie auch immer hat jemand TM es geschafft, eine Form von Geld in meine Richtung zu werfen, mit der ich vorher nicht gerechnet hatte, weil der Witz ist der, man kann so einen iTunes-Gutschein, der ist ja eigentlich auch bloß eine Zeichenkette, den kann man in eine E-Mail reintun und kann den verschicken. Also die E-Mail. Ja, wie gesagt, hatte ich letzte Woche in der ersten Aufnahme drin. So, aber dann kommen wir da an, wo ich hin wollte. Nämlich in der Musikecke vom, ich glaube, wieder 29. Mai. PS22, mein Lieblingsschulchor aus der Public School 22, die jetzt auch ganz offiziell nochmal höchstöffentlich verkündet haben, beziehungsweise irgendeine Zeitung hat höchstöffentlich verkündet, dass das mit der präsidentiellen Inauguration tatsächlich was wird. Ja, ich meine, okay, ich habe noch irgendwo im Gehörgang, dass er das bei den Senioren schon gesagt hat, dass sie die Kids sehen, bevor Obama das tut. Von daher, ja, wie auch immer. Da gab es jedenfalls dann nochmal ein zweites Stück Musik von Chidi Bang, die dann nämlich mein Dear Manners mit den Kids in 3 Minuten 18 zum Besten gegeben haben. So, und dann gibt's da nämlich das Outro, weswegen ich drum bemüht war, dass die Musik hier nicht so lang ist, nämlich Science Saved My Soul in 14 Minuten 58. Ja, das ist einmal im Jahr fällig. Und ja, das ist Kalenderwoche 2. Das hat einen Grund. Den verrate ich aber nicht. Also genau genommen ist der Grund auch noch gar nicht hier in dieser Hälfte des Jahres, sondern erst in der zweiten Hälfte des Jahres. Aber ja, so, und dann ist hier alles grün. Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Ihr könnt mich hören. So, und für den Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen, das hat dieses Jahr jetzt noch niemand getan. Nö. Hat's auch nicht. Werdet ihr dazu herzlich eingeladen, das zum Beispiel als E-Mail in das Briefpostfach von compublog@gmail.com zu werfen. Zählt das jetzt eigentlich als Motorflugzeug? Ach komm, ich lasse das als Motorflugzeug gelten und sage Motorflugzeug, Außenpodcast, Motorflugzeug. In allen drei Teilfolgen wieder. Genau, also ihr könnt jedenfalls eine E-Mail werfen an compublog@gmail.com, ihr könntet einen Tweet an @compot werfen oder einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 357 Teil 3 einstellen. Oh ja. Das ist ein Motorflugzeug. Wie auch immer. Wenn ihr das nicht tun wollt, es ist auch tatsächlich ein Motorflugzeug, ich sehe es nämlich. Wenn ihr das nicht tun wollt, dann ist euch mein Dank nicht sicher. So. Sondern dann, keine Ahnung, bin ich grumpy or mad? You wouldn't want that. So. Wen zitiere ich dafür? Wie auch immer, wünsche ich euch dann jedenfalls viel Spaß mit meinem Lieblingsschulchor und einem meiner Lieblingsoutros, dem längsten meiner Lieblingsoutros. Und bis zum nächsten Mal, was dann in bummelig ungefähr einer Woche wieder sein könnte, wenn da nichts dazwischen kommt. Should be raising their glasses. I'm crazy, celebrating the madness. I never thought I would deliver no classics. Then I hooked up with women and delivered no plastics. And that's it, I've been keeping it true. Hotel good, long as I can keep on the view. Like, I said, how fly are we? You got a gamble in this life, Charles Barkley. Overprotected me through the dopest of methods. Now my vocal perfected, this is audio breakfast, yes. So tell the hater here's a slammer. I know they hating on us, but mind your manners. Alive. That God I am, take the prize for life. And I can't rely on another guy. Yeah, I was caterpillar into a butterfly. I said I'm living in the moment. Why would you go and own it? And we all got the spirit, but at least we could be on it. For the sake, homie, yeah, I be sipping Tycoon. And you get the wrong number if I don't like you. Say I'm a man, baby, why I gotta lie to? Anybody I'm a mess, let me advise you. Why? Because I'm feeling invincible. Rush on the principle. I guess I was turned on by the leadership. Never got the game wrapped up on some leadership. But tell the hater here's a slammer. I know they hating on us, but mind your manners.
Second love you'll see. There is no one like me. Three summers ago, I was staying in a caravan a long way from the nearest city. It was usually pitch black at night. I had given my word that I would not smoke inside, so at 1 a.m. I stepped outside for a cigarette. After a few minutes of standing in the darkness, I realized that I could see my hand quite clearly, something I'd noticed that I could not do on previous nights. So I looked up, expecting to see the glow of the full moon. But the moon was nowhere in sight. Instead, there was a long glowing cloud directly overhead. The Romans called it the Via Galactica, the Road of Milk. Today we call it the Milky Way. For those who missed the lesson at school that day, the basic facts are these. Remembering that one light year is equivalent to 6 trillion miles, our galaxy has a total diameter of somewhere around 100,000 light years. Our Sun is located towards the edge of one of the galaxy's spiral arms, about 26,000 light years out from the central bulge of the galaxy. It takes 200 to 250 million years for the Sun to complete one orbit of the central bulge. Surrounding the galaxy, above and below the disk, in a spherical halo, there are approximately 200 globular clusters, which may contain up to 1 million stars each. The Milky Way itself contains 200 billion stars, give or take. These numbers are essential to understanding what a galaxy is, but when contemplating them, some part of the human mind protests that it cannot be so. Yet an examination of the evidence brings you to the conclusion that it is. And if you take that conclusion out on a clear, dark night and look up, you might see something that will change your life. This is what a galaxy looks like from the inside, from the suburbs of our sun. Through binoculars, for every star you can see with your naked eye, you can see 100 around it, all suspended in a grey-blue mist. But through a modest telescope, if you wait for your eyes to adjust to the dark and get the focus just right, you will see that mist for what it really is. More stars, like dust, fading into what tastes like infinity. But you've got to have the knowledge. Seeing is only half of it. That night 3 years ago, I knew a small part of what's out there. The kinds of things, the scale of things, the age of things, the violence and destruction, appalling energy, hopeless gravity, and the despair of distance. But I feel safe, because I know my world is protected by the very distance that others fear. It's like the universe screams in your face, "Do you know what I am? How grand I am? How old I am? Can you even comprehend what I am? What are you compared to me?" And when you know enough science, you can just smile up at the universe and reply, "Dude, I am you." When I looked at the galaxy that night, I knew the faintest twinkle of starlight was a real connection between my comprehending eye along a narrow beam of light to the surface of another sun. The photons my eyes detect, the light I see, the energy with which my nerves interact, came from that star. I thought I could never touch it, yet something from it crosses the void and touches me. I might never have known. My eyes saw only a tiny point of light, but my mind saw so much more. I see the invisible bursts of gamma radiation from giant stars converted into pure energy by their own mass, the flashes that flashed from the far side of the universe long before Earth had even formed. I can see the invisible microwave glow of the background radiation left over from the Big Bang. I see stars drifting aimlessly at hundreds of kilometers per second, and the space-time curving around them. I can even see millions of years into the future. That blue twinkle will blow up one day, sterilizing any nearby solar systems in an apocalypse that makes the wrath of human gods seem pitiful by comparison. Yet it was from such destruction that I was formed. Stars must die so that I can live. I stepped out of a supernova. And so did you. In light of this unarguable fact, this hard-earned knowledge, this partial but informative truth, what place then in the 21st century and beyond for the magical claims of organized religion? The first religions were primitive by any definition. For reasons of limited population, communication, and plain old geography, they never grew to be anything other than a local concern. But religions mutate in time and grow in sophistication as each generation of holy men learn what works and what doesn't, what makes people obedient and what causes rebellion, what ideas people can easily escape and which will haunt them until they have to pray just to stop the nagging fear. When populations grew due to the slow but steady growth of knowledge, as if confronted by a bumper harvest, the religions went into an arms race with each other, from gods of wind and thunder and sea. The threats, incentives, and claims of power escalate until every dominant organized religion has a god that is all-powerful, all-loving, all-seeing, and words like infinity and eternity are deployed cheaply, while all other words are open to abuse until they mean exactly what the religions want them to mean. That night under the Milky Way, I, who experienced it, cannot call the experience a religious experience, for I know it was not religious in any way. I was thinking about facts and physics, trying to visualize what is, not what I would like there to be. There's no word for such experiences that come through scientific and not mystical revelation. The reason for that is that every time someone has such a mindgasm, religion steals it, simply by saying, "Ah, you had a religious experience." And spiritualists will pull the same shit. And both camps get angry when an atheist like me tells you that I only ever had these experiences after rejecting everything supernatural. But I do admit that after such experiences, the moments when reality hits me like a winning lottery ticket, I often think about religion and how lucky I am that I am not religious. You want to learn something about God? Okay. This is one galaxy. If God exists, God made this. Look at it. Face it. Accept it. Adjust to it. Because this is the truth, and it's probably not going to change very much. This is how God works. God would probably want you to look at it, to learn about it, to try to understand it. But if you can't look, if you won't even try to understand, what does that say about your religion? As Bishop Lancelot Andrews once said, "The nearer the church, the further from God." Maybe you need to run away from the mosque, away from the church, away from the priests and the imams, away from the books, to have any chance of finding God. Squeeze a fraction of a galaxy into your mind, and then you'll have a better idea of what you're looking for. To even partially comprehend the scale of a single galaxy is to almost disappear. And when you remember all the other galaxies, you shrink 100 billion times smaller still. But then you remember what you are. The same facts that made you feel so insignificant also tell you how you got here. It's like you become more real. Or maybe the universe becomes more real. You suddenly fit. You suddenly belong. You do not have to bow down. You do not have to look away. In such moments, all you have to do is remember to keep breathing. The body of a newborn baby is as old as the cosmos. The form is new and unique, but the materials are 13.7 billion years old, processed by nuclear fusion in stars, fashioned by electromagnetism. Cold words for amazing processes. And that baby was you, is you. You're amazing, not only alive, but with a mind. What fool would exchange this for every winning lottery ticket ever drawn? When I compare what scientific knowledge has done for me and what religion tried to do to me, I sometimes literally shiver. Religions tell children they might go to hell and they must believe, while science tells children they came from the stars and presents reasoning they can believe. I've told plenty of young kids about stars and atoms and galaxies and the Big Bang, and I have never seen fear in their eyes. Only amazement and curiosity. They want more. Why do kids swim in it and adults drown in it? What happens to reality between our youngest years and adulthood? Could it be that someone promised us something so beautiful that our universe seems dull, empty, even frightening by comparison? It might still be made by a creator of some kind, but religion has made it look ugly. Religion paints everything, not of itself, as unholy and sinful, while it beautifies and dignifies its errors, lies, and bigotry, like a pig wearing the finest robes. In its efforts to stop us facing reality, religion has become the reality we cannot face. Look at what religion has made us do to ourselves and to each other. Religion stole our love and our loyalty and gave it to a book, to a telepathic father that tells his children that love means kneeling before him. Now, I'm not a parent, but I say that those kids are going to turn out messed up. It cannot be healthy for a child or a species. We were told long ago, and for a long time, that there was only the Earth, that we were the center of everything. That turned out to be wrong. We still haven't fully adjusted. We're still in shock. The universe is not what we expected it to be. It's not what they told us it would be. This cosmic understanding is all new to us, but there's nothing to fear. We're still special. We're still blessed. And there might yet be a heaven. But it isn't going to be perfect, and we're going to have to build it ourselves. If I have something that can be called a soul that needed saving, then science saved it from religion. Some people find it really very depressing that the universe can only support life for another 30 billion years. 30 billion years. Are you fucking kidding me?